Wir begrüßen Sie zu unserer März-Ausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei O1. Am Mikrofon sind für Sie heute
Antje Thielking
und Thomas Schieblo.
Bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen erhielt das amerikanische Melodram Spotlight die Auszeichnung für den besten Film. Die Geschichte des Films basiert auf einer wahren Begebenheit und beschäftigt sich mit der journalistischen Aufdeckung von sexuellem Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen in Boston, USA.
Dieses Thema kommt auch in Deutschland nicht zur Ruhe. Gerade in den letzten 10 Jahren ist es zu einer ganzen Reihe von Offenlegungen sexueller Gewalttaten in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen gekommen. Die Schicksale der Opfer kommen mehr und mehr ans Licht.
Auslöser war die Dokumentation des Spiegel-Redakteurs Peter Winsierski mit dem Titel »Schläge im Namen des Herrn – Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik«. Die Bundesregierung hat darauf reagiert und setzte einen runden Tisch zur Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs ein. Mit dem Abschlussbericht im Jahre 2011 erfolgte auch die Empfehlung an die Kirchen für die Zahlung einer Entschädigung an die Opfer.
KR55 will hier weiter nachfragen. Das haben wir uns für die heutige Sendung vorgenommen. Bei uns im Studio begrüßen wir Klaus-Peter Schmidt-Vogt, Vorsitzender einer unabhängigen Kommission der Hannoverschen Landeskirche. Herr Schmidt-Vogt, herzlich willkommen bei KR55.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Einen Blick auf die Arbeit dieser Gruppe werfen wir gleich.
Sendeverantwortlich ist Thomas Schiebluch.
Zu Gast bei KR55 ist heute Klaus-Peter Schmidt-Vogt, Vorsitzender der unabhängigen Kommission der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers zur Prüfung von Leistungen in Anerkennung des Leids an Opfern sexualisierter Gewalt. Ein langer Titel. Welche Aufgabe, Herr Schmidt-Vogt, verbirgt sich hinter diesem langen Titel?
Hinter diesem etwas sperrigen Titel verbirgt sich eine Kommission von Ehrenamtlichen für die Hannoversche Landeskirche tätigen. Die Hannoversche Landeskirche hat als erste Landeskirche die Empfehlungen des Runden Tisches umgesetzt, hat im Jahre 2012 diese Kommission berufen. Sie bestand aus 4 ehrenamtlich Tätigen, unter anderem 2 Juristen, in der Zusammensetzung absolut unschädlich, eine gelernte Erzieherin, Sozialarbeiterin und ein Pastor mit therapeutischer Zusatzausbildung. Ganz, ganz wichtig, wir sind unabhängig. Das bedeutet, wir sind nicht an Weisungen der Landeskirche Hannovers gebunden. Ein in der Außenwirkung ganz wichtiger Gesichtspunkt. Inzwischen arbeiten wir auch für die Landeskirchen in Braunschweig und Oldenburg, die dann keine eigenen Kommissionen mehr gebildet haben, sondern unseren Sachverstand genutzt haben. Es ist eine ausgesprochen partnerschaftliche und wirklich erfreuliche Zusammenarbeit.
Wie ist es zu der Auswahl der Kommissionsmitglieder gekommen? Waren da berufliche Präferenzen irgendwie naheliegend oder gab es einfach Kontakt, dass man sagte, lass den das mal machen, der hat ja Erfahrung? Wie ist das zustande gekommen, die Zusammensetzung?
Die Kommission ist aus unterschiedlichen Gründen gebildet worden, beziehungsweise die Mitglieder berufen worden. Die Opferverbände haben einen Vertreter benannt, ein Mitglied war in der Landessynode. Ich persönlich bin Kirchenvorsteher in Hannover seit über 20 Jahren und war auch sonst für die Landeskirche in Hannover ehrenamtlich tätig in einer Funktion und bin dann angesprochen worden, ob ich in der Kommission mitarbeiten möchte.
Was zeichnet einen Juristen aus als Vorsitzender für diese Kommission? Ich als Normalbürger hätte gedacht, oh, bei so einem schwierigen Thema müsste vielleicht ein Psychologe oder ein Pädagoge, und ich lese, Sie sind Jurist. Was ist das Besondere daran?
Der Einwand ist völlig berechtigt. Ich bin gelernter Verwaltungsrichter, war 30 Jahre Verwaltungsrichter in Hannover und zuletzt 17 Jahre Vorsitzender der Ersten Kammer, Schwerpunkt Asylverfahren Türkei. Also das Problem des sexuellen Missbrauchs, der ja auch in Kriegszeiten als Taktik eingesetzt wird, ist mir von daher gesehen sehr vertraut gewesen. Und als Verwaltungsrichter habe ich es gelernt, Verfahren zu steuern, zu fördern und dann eben auch die Entscheidungen schriftlich, also die Entwürfe schriftlich niederzulegen. Das ist also juristisches, mehr jetzt technisches Handwerkszeug. Ich bin als Vorsitzender nicht primus inter pares, sondern absolut gleichberechtigt. Die anderen 3 und heute noch 2 sind froh, dass ich dieses handwerkliche Geschäft mache. Hintergrund, Wir machen einen Vorschlag an die Landeskirche in einer bestimmten Höhe und diese Vorschläge setzen die drei Landeskirchen um, haben keine Möglichkeit, was dran zu ändern, aber unsere Vorschläge werden begründet, kommen alle in eine Dokumentation, die inzwischen 130 Seiten umfasst und das kann ich von uns am besten. So bin ich zum Vorsitz gekommen.
Sie hören KR55, das monatliche Kirchenmagazin bei O1. Im Gespräch sind wir heute mit Klaus-Peter Schmidt-Vogt, dem Vorsitzenden einer kirchlichen Kommission zur Bearbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen. Herr Schmidt-Vogt, in den Medien werden beängstigende Zahlen genannt, wenn es um sexuelle Gewaltdelikte in der Bundesrepublik geht. Da ist von 800.000 Missbrauchsfällen seit der Gründung der Bundesrepublik die Rede. Kann sich die Kommission vor Anträgen kaum retten?
Die Kommission bearbeitet nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt des Phänomens des sexuellen Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen. Wir sind zuständig eben für die Landeskirchen in Hannover, Braunschweig und Oldenburg. Ein Schwerpunkt unserer Antragsstelle bilden die sogenannten ehemaligen Heimkinder, die eben in der Nachkriegszeit in Erziehungseinrichtungen entweder freiwillig oder zwangsweise eingewiesen wurden. Und es hat zwischen 1945 und 1975 ungefähr 800.000 Heimkinder gegeben, in Niedersachsen davon 50.000. Und wir haben bisher insgesamt für alle drei Landeskirchen in diesen 3 Jahren 90 Anträge auf Entschädigung bearbeitet, den Landeskirchen Vorschläge gemacht. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt nur und es werden auch immer weniger.
Wie erfahren denn die Betroffenen von ihrer Arbeit? Haben sie Flyer oder Internet? Was ist das Medium?
Die Betroffenen erfahren über das Internet. Die Landeskirche hat eine Homepage eingerichtet, eine Ansprechstelle eingerichtet und es gibt gerade unter den Heimkindern gibt es also sehr viel Netzwerke oder Querverbindungen und sie sind gut informiert und können sich dann bei uns melden. Sie melden sich im Regelfall zunächst mal bei einer der Kommission vorgeschalteten Ansprechstelle, die in Hannover und in Oldenburg von einem Pastor bzw. einer Diakonin geleitet wird. Und dann werden die Anträge aufgenommen und kommen dann an die Kommission.
Welche Kriterien muss denn ein Antrag erfüllen, um geprüft zu werden und nur auf Ihren Tisch zu kommen?
Wir machen nur eine Plausibilitätskontrolle. Wir machen also keine persönliche Anhörung, weil nach den 3-jährigen Erfahrungen die Mehrzahl der lebensälteren Antragsteller eine solche persönliche Anhörung durch ein Gremium nicht verkraften würden. Das System hat in der Hinsicht auch große Vorteile, weil auch eine gewisse Anonymität die Antragsteller selber schützt. Sie müssen nehmen wir die Heimkinder, sind fast 90%. Sie müssen in dem Antrag bestimmte Angaben machen, aus denen wir Rückschlüsse ziehen können, beispielsweise, soweit sie das noch können, von wann bis wann sie in welchem Heim waren, ob sie sich an Täter erinnern können, ob sie noch Namen nennen können. Und das können wir ihnen leider nicht ersparen, so schwer das für ein Opfer sexuellen Missbrauchs ist. Sie müssen uns die Taten schildern, wie viele Täter beteiligt waren, was im Einzelnen passiert ist. Das müssen wir deshalb wissen, weil die drei Landeskirchen keine pauschale Entschädigung bezahlen, also keinen Pauschalbetrag, sondern Beträge in unterschiedlicher Höhe. Bei dieser Entschädigung handelt es sich ja um mehr eine symbolische Geste der Anerkennung des Leides, die Übernahme von Verantwortung der Kirche oder Kirchen. Und wir versuchen eben in der Höhe der Entschädigung, die bei uns von 2.500 € bis 32.000 € reicht, versuchen wir das Leid so angemessen zu berücksichtigen. Das ist der Hintergrund, warum wir dann auch diese individuellen Angaben benötigen.
Wollen wir mal so einen Antrag, nicht so einen Antrag, sondern ein Verfahren mal eben durchgehen, wenn ein Anruf an diese erste Kontaktstelle gerät, wie läuft es weiter und wie lange dauert so eine Bearbeitung?
Der erste Kontakt bei der Ansprechstelle hängt davon ab, ob der Betroffene schon einen Antrag sich aus dem Internet heruntergeladen hat und den dann auch ausgefüllt hat, oder ob er sehr, sehr unsicher ist, was häufig vorkommt, wie er da vorgehen will. Und dann meldet er sich telefonisch bei der Ansprechstelle oder bei den Ansprechstellen. Die laden ihn zu einem Gespräch ein und übernehmen dann auch das Ausfüllen der Anträge. Das geht aber teilweise in monatelangen Etappen, ganz vorsichtig und eben nicht, wie ich das vom gerichtlichen Verfahren kenne. Es muss dann irgendwann, die mündliche Verhandlung muss dann irgendwann mal beendet werden. Das ist der ganz große Unterschied hier. Wir sind zeitlich sehr flexibel. Die in Anführungszeichen Laufzeit kann man inzwischen, oder kann man sagen, maximal 3 Monate. Also es geht sehr, sehr schnell.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei O1 für Oldenburg und umzu. Zu Gast im Studio ist Klaus-Peter Schmidt-Vogt, Vorsitzender einer kirchlichen unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexueller Missbrauchsfälle. Herr Schmidt-Vogt, wer bei Ihnen einen Antrag stellt, muss sich zwangsläufig der belastenden Vergangenheit stellen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie gehen die Betroffenen damit um, mit dieser Belastung?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Einzelne Betroffene trauen sich zunächst mal nicht. Wer einen Antrag bei uns stellen will, muss sich zwangsläufig mit einem ganz, ganz dunklen Kapitel seines Lebens auseinandersetzen. Und sexueller Missbrauch ist ein Eingriff buchstäblich in die Intimsphäre eines Menschen, eine absolute Fremdbestimmung. Und die Erinnerung prägt in den meisten Fällen die Betroffenen, Frauen wie Männer, ein gesamtes Leben lang. Und wenn sie eben zu uns kommen, müssen sie sich mit dieser belastenden Erfahrung auseinandersetzen. Sie sagen selber immer, das ist ein Rucksack, den ich mein ganzes Leben mit mir herumschleppe. Selbst in KZs hat sexuellen Missbrauch gegeben und in der Gedenkstätte Flossenbürg, in der Dietrich Bonhoeffer umgebracht wurde, hat ein österreichischer KZ-Häftling gesagt, erst der Tod wird mich von dieser Erinnerung befreien. Das ist also eine ganz, ganz große Belastung. Aber in der Rückschau, und viele melden sich hinterher nochmal bei der Ansprechstelle oder bei mir und wollen einfach erzählen. Und für viele ist es eine große Befreiung, dass sie doch den Mut gefunden haben, sich einem Gremium zu stellen, auch wenn sie es nicht sehen. Und sie können, und das ist so das Größtmögliche, was wir erreichen können, wenn wir mit unserem Vorschlag, das Geld spielt nicht die entscheidende Rolle, sondern sie können sich mit einem Stück ihres Lebens, eines dunklen Kapitels ihres Lebens versöhnen und aus kirchlicher Sicht ein Stück mit der Kirche versöhnen. Also das ist ein Lichtstrahl sozusagen, etwas bildhaft gesprochen, für die Zukunft.
Ihre Kommission arbeitet ehrenamtlich und ja, was Sie erfahren, lässt ja auch Sie in menschliche Abgründe blicken. Haben Sie da auch immer einen gewissen Abstand zu? Können Sie den herstellen oder ist das einfach auch für Sie selber eine sehr bedrückende Situation, wenn Sie von diesen Schicksalen erfahren?
Ich hatte ja 17 Jahre mit Asylverfahren Türkei zu tun. Das war auch schon enorm belastend. Ähnlich geht es mir hier. Wir denken in der Kommission, wenn wir ganz, ganz schwere Übergriffe haben, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und leider, es kommt dann wieder der nächste Antrag. Es geht doch immer wieder noch etwas schlimmer. Und das belastet ein Stück schon bei aller, muss ich sagen, Professionalität, die wir haben. Und man braucht auch eine gewisse Distanz für diese Arbeit. Aber man nimmt es mit, es geht einem im Kopf rum und wir tauschen uns dann einfach auch aus. Und das ist der ganz große Vorteil eines Gremiums. Wir haben, das bitte auch ganz so ehrlich nehmen, eine ganz hervorragende Zusammenarbeit. Wir haben uns persönlich vorher nicht gekannt. Und das hilft uns bei der Bewältigung. Und eben, wenn die Betroffenen mich anrufen beispielsweise, sich einfach mal aussprechen wollen, auch mal weinen möchten. Das kommt mir schon schwer an, aber ich kann wirklich dann gut damit umgehen, weil wir nach unserem Selbstverständnis ist unsere Arbeit ein Dienst für die Opfer, aber auch ein Dienst für die drei Landeskirchen. Also wir haben so eine Scharnierfunktion, die wiederum meinem Berufsbild als Verwaltungsrichter zwischen Bürger und Staat ein bisschen ähnlich ist. Und von daher gesehen sage ich immer, es ist eine sehr belastende Tätigkeit, aber es ist auch, mir fällt nichts Besseres ein, eine gewisse erfüllende Tätigkeit.
Dienst an der Kirche, Sie blickt mit Ihrer Arbeit ja auch in große Abgründe kirchlicher Schuld und kirchlichen Versagens. Wie bewerten Sie die Arbeit der Kommission auf diesem Hintergrund?
Vor diesem Hintergrund bewerten wir auch die Arbeit der Kirche sehr positiv, weil eben die Kirchen, also insbesondere jetzt die drei, für die wir arbeiten, die haben nicht darauf gewartet, dass sie nun mit großem staatlichen Druck aufgefordert werden, sich dieses Problems anzunehmen, sondern die Landeskirche Hannover ist vorangegangen und die beiden anderen Kirchen haben sich angeschlossen. Die Kirchen haben ja selber schon 2009 in Hannover und dann die EKD 2011, die gerade die Heimkinder um Vergebung gebeten. Und das ist auch ein Ergebnis unserer Arbeit, dass die drei Kirchen, die ja eben Verantwortung für Taten übernehmen, für die sie heute nichts können. Das ist also ein Stück, ich hätte fast gesagt, ein bisschen Ehre, die den Landeskirchen damit zukommt. Sie haben eben Verantwortung übernommen und sie tun etwas. Das wird nicht von allen Betroffenen anerkannt. Wir haben unter den Betroffenen nur durchaus einige, sind ganz, ganz wenige, die durch den sexuellen Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen einen Hass auf die Kirchen entwickelt haben, der sie aber therapeutisch gesehen durchs Leben trägt. Viele andere erkennen es wirklich an, dass die Kirchen sich bemühen, auch mit diesem Problem umzugehen.
Sie hören KR 55, 55 Minuten Kirchenradio bei U1. Zusammen mit Klaus-Peter Schmidt-Vogt blicken wir von KR 55 auf sexuelle Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen. Herr Schmidt-Vogt, was ist für Sie ein Erfolg Ihrer Arbeit?
Für mich ist ein Erfolg unserer Arbeit, also der Kommission, wenn eben jemand mit einem dunklen Kapitel seines Lebens etwas abschließen kann, zur Ruhe kommt und mit einem entsprechenden Blick dann doch noch in die Zukunft blicken kann. Wir haben ja sehr viele, die 70 Jahre und älter sind. Und für die ist es ganz besonders wichtig, dass sie sozusagen zum Ende ihres Lebens hin mit diesem wirklich düsteren Kapitel einigermaßen abschließen können.
Halten Sie mit Ihrer Arbeit der Unabhängigen Kommission die kirchliche Aufklärung und Aufarbeitung für abgeschlossen oder was sollte noch folgen?
Das ist ein großes Problem. Wir haben das in der Kommission besprochen. Wir meinen aber, dass aufgrund der geringen Zahl von Antragstellern, wir haben insgesamt 90 gehabt, es eigentlich jetzt mit dieser Arbeit, die ja noch nicht zu Ende ist, erstmal sein Bewenden haben soll. Und nochmal richtige Aufklärung, richtige Aufarbeitung, das würde gerade unsere Antragsteller, die meisten jedenfalls, wirklich überfordern.
Also, was braucht denn unsere Gesellschaft, um eine Mentalität, Sie haben es mal genannt, der sexuellen Selbstbedienung zu ächten? Was wären die Voraussetzungen?
Für mich ist persönlich ganz wichtig, aus einer Vielzahl, auch über den Tellerrand hinausgeblickt, dass wir in allen Einrichtungen eine Kultur der Achtsamkeit entwickeln, eben nicht als Führungsmodell Misstrauen. Das macht auch jede Arbeit in nicht nur kirchlichen Einrichtungen, denken Sie an Sportvereine, Schulen, auch Polizei und Bundeswehr, die das Thema sehr, sehr ernst nimmt. Da macht man jede Arbeit also fast kaputt, sondern Kultur der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, nicht hysterisch werden. Und also für mich ganz persönlich immer wichtig, Balance halten. Wenn ein Verdacht aufkommt, nicht von diesem Verdacht in Ruhe nachgehen. Das ist auch das Prinzip der Polizei. Da ganz nicht hektisch werden, sondern in Ruhe aufarbeiten, um dann auch zu einer Klärung zu kommen, im Interesse möglicher Opfer, aber auch der Täter, möglicher Täter.
Herr Schmidt-Vogt, vielen Dank, dass Sie aus Hannover zu uns hier ins Studio gekommen sind.
Gern geschehen, ich bin gerne hergekommen.
Unsere März-Sendung ist an ihr Ende gekommen. Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin treue Hörer und Hörerinnen für uns bleiben.
Füllen Sie unser E-Mail-Postfach mit kritischen Ermunterungen, Anregungen oder Themenvorschlägen. Die Adresse lautet feedback@kirchenradio-oldenburg.de. Nochmal zum Mitschreiben und Abspeichern: feedback@kirchenradio-oldenburg.de. Auf unserer Website können Sie zudem Podcasts, unsere Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Auch ein Hinweis auf die Telefonnummer des Amtes für Gemeindeberatung für Betroffene ist das sicherlich wichtig. Die Adresse der Webseite lautet www.kirchenradio-oldenburg.de. Ein besonderer Dank geht an unsere Technikerin am Schaltpult, natürlich Christina Reinemann.
Und wir laden Sie ein zu unserer April-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 8. April 2016 um 18 Uhr bei O1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin wünschen wir:
Bleiben Sie behütet und tschüss!